D-Radio Wissen 100.
Am Anfang waren es eigentlich nur ein paar Mikroben. Ein paar Algen, die haben angefangen, allerlei Stoffe umzuwandeln. Und dann erst kamen höher entwickelte Formen. So Pflanzen, Fische, Säugetiere, Menschen. Das Ganze nennt sich Evolution und ist ja eigentlich nicht mehr als eine Ansammlung von verrückten Ideen. Die meisten funktionieren nicht, aber diejenigen, die funktionieren, die verändern dann die Welt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen irreleitend, denn heute in 100 geht es nicht um Tiere oder Evolution, aber um verrückte Ideen. Ich mach das jetzt einfach, haben wir die Sendung genannt. Darum geht's heute. Und Niloufar Elhami ist bei mir im Studio. Und du
Hallo. Hast
die drei großen Geschichten, die wir heute in der 100 haben, vorbereitet. Was
Ganz
hast du
genau.
mitgebracht?
Ja, in der ersten Geschichte geht es um zwei Kriminelle, die brechen aus einer forensischen Psychiatrie in Deutschland aus und die haben die Idee, dass die gemeinsam mit einem Psychologen und einer Filmemacherin die Psychiatrie reformieren können und auch beweisen können, dass sie auf freiem Fuß nicht mehr straffällig werden. Und das alles wohl bemerkt auf der Flucht.
Okay, die haben sich einiges vorgenommen. Zweite Geschichte ist eigentlich auch ambitionierter Plan. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um den Traum vom Fliegen.
Ja, genau. Und wir können jetzt sagen, naja, wer fliegen will, der kann ja ins Flugzeug steigen oder so einen Segelflugkurs besuchen oder irgend sowas. Aber wir erzählen die Geschichte von Lawn Chair Larry, also Gartenstuhl Larry, der das mit dem Fliegen so ganz anders angegangen ist.
Und die dritte Geschichte, die handelt bei uns von so einem ganz alltäglichen Problem. Ne? Du bist in einer Ehe und jetzt läuft es vielleicht nicht so und jetzt stehst du vor dem Dilemma, kriege ich das irgendwie noch gerettet aus sich heraus oder lasse ich die Karre vor die Wand fahren? Scheidung, Trennung, das kostet emotionaler Stress und alles. Und wir haben eine ziemlich verrückte Idee, die zeigt, nee, es gibt neben diesen beiden Lösungen vielleicht noch eine dritte. Hat was mit Tauschen zu tun. Ich bin Stefan Beuting, schön, dass ihr da seid.
D-Radio Wissen.
Heute geht's um verrückte Ideen. Und verrückte Ideen, die haben ja sowas an sich, also wo erstmal eine ist, da kommt schnell noch eine dazu. Und in unserer ersten Geschichte ist das genauso. Alles fängt an mit zwei Leuten, die aus einer forensischen Psychiatrie ausbrechen. Und dann haben die einen Plan, eine verrückte Idee. Und bei mir im Studio ist jemand, der diese Geschichte sehr gut erzählen kann. Man könnte sagen, weil eben du selbst Teil davon bist. Hallo Lia Sudermann.
Hallo.
Lia, du bist Filmemacherin, Autorin, Theatermacherin und vor einigen Jahren hast du einen Anruf bekommen. Erzähl mal, wie das war.
Also den Anruf hat eigentlich mein damaliger Freund bekommen und wir haben damals an der Kunsthochschule für Medien studiert, 2012 war das. Und genau, er hat einen Anruf bekommen von jemandem, mit dem war er flüchtig bekannt. Das war ein Psychologe und Bauunternehmer aus Wiesbaden. Und genau, der hat ihn angerufen und gesagt, er hat irgendwie eine ziemlich verrückte Geschichte. Das sind zwei Leute aus der Psychiatrie ausgebrochen, zwei Männer, die sind jetzt bei ihm, die versteckt er bei sich. Und er hat den Plan, mit denen ein alternatives Therapiezentrum aufzubauen in Sardinien, weil er in Sardinien so ein Haus hat und ob wir das dokumentieren wollen.
Da kommt der Anruf. Ihr müsst euch entscheiden und ihr sagt erstmal, ja, gucke ich mir an oder was, ihr fahrt dahin nach Wiesbaden.
Genau, wir haben uns, also es war natürlich irgendwie schwierig, wir hatten natürlich Bedenken und wir haben uns erstmal gefragt, so, wow, okay, in was für einer Situation sind die jetzt und was ist das Projekt eigentlich? Wir hatten uns dann gedacht, das ist einfach so interessant und wir wollen die gern kennenlernen und wissen, was da los ist und dann sind wir einfach, wir hatten das Equipment von der Kunsthochschule und wir sind dann einfach hingefahren.
Und da in Wiesbaden sitzt ihr auf einer Dachterrasse, für alle diejenigen, die jetzt die Doku nicht geguckt haben und die Geschichte nicht kennen. Also sitzen drei Personen an einem schönen Tisch, trinken Kaffee. Da ist einmal der Hans-Georg, Psychiater und Bauunternehmer, der mit diesem großen Plan. Und Peter und Italo. Die beiden sind eben aus der forensischen Psychiatrie ausgebrochen. Ja, und die drei baldowern jetzt aus, wie es weitergehen soll. Und damit wir so einen Eindruck von Peter bekommen, hören wir mal ganz kurz in den Ton rein.
Bei einem psychisch kranken Gefangenen ist das Problem, er hat ja beides. Er ist persönlichkeitsgestört und dann noch kriminell. Schlimmer und gefährlicher geht es halt nicht mehr. Deswegen sagt man ja auch, hier in Deutschland ist die forensische Psychiatrie die letzte Instanz. Ist das härteste an Maßnahmen, was es hier in Deutschland gibt.
Das härteste an Maßnahmen, was es überhaupt gibt in Deutschland, da landet man ja nicht ohne Grund. Was haben die beiden auf dem Kerbholz?
Ja, also in die forensische Psychiatrie kommt man ja, wenn man eine Straftat begangen hat, weil man psychisch krank ist oder weil man unzurechnungsfähig war, weil man Drogen genommen hat. So. Das sind die Möglichkeiten, warum man in die forensische Psychiatrie kommt. Und die beiden waren da wegen Raub, schwerem Raub, schwerer Körperverletzung, sexueller Nötigung untergebracht. Und der Paragraph 63 besagt, dass es auf unbestimmte Zeit ist. Das heißt, die kommen erst frei, wenn klar ist, dass sie nicht mehr gefährlich werden für die Allgemeinheit. Und wenn ihnen das ein Gutachten bestätigt, dann können sie wieder freigelassen werden. Und der Peter war da auch schon, also ist schon 15 Jahre dort untergebracht gewesen in der forensischen Psychiatrie.
Es ist ja interessant, die beiden brechen aus und besuchen dann Hans-Georg Fischer, so heißt der Mann. Und der dich dann ja auch später oder dein Freund angerufen hat und dich dazugeholt hat. Warum gehen die zu diesem Hans-Georg Fischer? Was verbindet die?
Also der Peter kannte den von einem Projekt, was er in den 90er Jahren gemacht hat. Da war der Peter noch ganz jung, also noch 18 irgendwie. Und der hatte, das war so ein Resozialisierungsprojekt auch auf Sardinien. Und da hat der Peter dran teilgenommen. So, und daher kannten die sich. Und er ist dann später straffällig geworden und ist in die forensische Psychiatrie gekommen. Und derzeit hatten die immer weiter Kontakt. Also Hans-Georg Fischer hat dann immer den Kontakt mit ihm eben gehalten. Und daher war es für ihn, glaube ich, naheliegend, dass er zu ihm geht, weil er wusste, der wird ihm helfen. So. Und der Italo, die haben das halt zusammen gemacht, diesen Ausbruch. Und es ist ja klar, ich meine, wenn du rauskommst, was sollst du machen? Du hast keinen Pass, du hast kein Geld. Wenn du nicht sofort wieder straffällig werden willst, musst du jemanden finden, der dir hilft. Und in dem Fall war das dann der Hans-Georg Fischer und der hat das dann auch tatsächlich gemacht und hat da überlegt, okay, was können wir machen und hatte dann halt gleich auch noch eine Idee für ein Projekt, was sie gemeinsam starten können.
Ich habe früher an der psychiatrischen Klinik gearbeitet und meine erste Erfahrung war in der normalen Psychiatrie, da war ich so schockiert von den Räumlichkeiten und habe ich gemerkt, dass man da einfach krank wird, wenn man in diesen psychiatrischen Kliniken drin steckt. Bin dann von der Klinik weggegangen und ich hatte die Idee, ich hole jetzt die Patienten da raus.
Ist auch witzig, dass er sagt, man wird krank da drin. Also normalerweise würden wir sagen, die Leute kommen da rein, weil sie krank sind und er sagt, die werden krank da drin.
Ja, absolut. Aber für ihn ist es auch so, dass die, also wenn die straffällig werden, ist es für ihn auch ein Grund, es ist wie eine Notwehr gegen eine Gesellschaft raus, die sie irgendwie erst in die Situation bringt, in der sie straffällig werden oder auch psychische Krankheiten haben ja was mit der Umwelt zu tun, in der man sich befindet, der sozialen Situation, in der man ist und auch den Druck, der von außen kommt in der Gesellschaft. Und ich glaube, so sieht er das. Also für ihn ist es eher eine Notwehrreaktion raus.
Hans-Georg, Peter und Italo und diese Idee von Sardinien. Was haben die drei jetzt vor?
Also der Hans-Georg hatte auf Sardinien mehrere Bauprojekte gehabt und es gab ein Haus, das war noch in einem Rohbauzustand und die Idee war, dass sie jetzt zu dritt dorthin fahren und im Prinzip dieses Haus fertig bauen und dass man dort im Prinzip so ein alternatives Therapieprojekt initiiert, wo dann Leute reinkommen können, die in der forensischen Psychiatrie fälschlicherweise untergebracht sind. So.
Hans-Georg Fischer, Peter und Italo, du sitzt davor. So im Rückblick, wusstest du eigentlich damals, worauf du dich in diesem Moment einlässt?
So ganz wusste ich es natürlich nicht. Erstmal sprechen viele Sachen dagegen, weil klar, die werden von der Polizei gesucht. Also wie soll das gehen? Es gibt keine rechtliche Grundlage, es gibt keine Gelder. Und selbst wenn es die gäbe, allein das Haus fertig zu bauen, reicht ja nicht. Es muss ja dann irgendwie, wie kommt man an die Leute, wie kommt man an das Personal oder wie soll überhaupt das Personal aussehen? Wie können die Leute sich selber verwalten? Wie kann das überhaupt aufgebaut werden? So klar, ist ja klar, es gibt ganz viele Fragen, wo man sich denkt, oh Gott, das kann ja nicht klappen. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass diese Idee, die der Hans-Georg da hatte, für wie so eine Resozialisierung aussehen kann, ja. Also das fand ich irgendwie schon, mir schon eingeleuchtet. Da habe ich gedacht, ja okay, das wirkt erstmal unrealistisch, ist aber auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Und da, ja, genau, mein Freund und ich, wir haben dann einfach gesagt, da fahren wir mit.
Ihr hättet ja auch sagen können, okay, das ist eure verrückte Idee, aber im Prinzip, was wollt ihr von uns? Ne?
Haben wir uns auch gefragt. Klar, mit Hans-Georg ging es natürlich auch darum, um die Aufmerksamkeit für dieses Projekt. Aber für Peter und Italo ist es natürlich auch wieder anders, weil die können, umso länger sie draußen sind und nicht straffällig werden, beweisen sie ja eigentlich, dass sie in der Lage sind, in der Gesellschaft zu leben. Und solange ich die mit der Kamera begleite und die machen nichts, ja, kann ich ganz normal mit denen unterhalten.
Ja, woher wusstest du, dass sie nichts machen?
Naja, das wusste ich natürlich nicht erstmal, aber es gibt dann natürlich einfach einen ganz normalen Kontakt, man unterhält sich und man kann die Situation dann, ich konnte die schon einschätzen so. Es ist ein bisschen auch eine Klischeevorstellung, dass Leute, die dann irgendwie in der forensischen Psychiatrie mit dem Messer rumlaufen und so irren Blick die ganze Zeit. Das ist halt so ein Klischee, das wird einem von den Medien viel erzählt und das führt zu einer totalen Angst auch in der Gesellschaft vor solchen Leuten, aber die Situation ist dann auch nicht so wahnsinnig. So, man plant dann halt diese Reise und dann, also ich habe da überhaupt keine Angst gehabt oder so, dass da jetzt irgendwas passiert.
Hans-Georg, Peter und Italo sind in den Camper gestiegen. Seid ihr da eigentlich mitgefahren? Dann
nee, genau, Camper? Wir hatten ein eigenes Auto.
Wir hatten ein eigenes Auto.
Ja, wir sind hinter denen hergefahren.
Aber man sieht in dem Film, es geht schön über den Brenner, ne? Und dann fahrt ihr nach Sardinien. Und da kommt ihr an, ne, mit den ganzen Plänen von Hans-Georg. Was habt ihr da gedacht, als ihr das gesehen habt?
Als wir unterwegs waren, kam ein europäischer Haftbefehl raus. Das heißt, es war klar, die müssen sich in Sardinien auch jetzt verstecken und können dann nicht irgendwie wirklich frei agieren. Und als wir dann da ankamen in dem Haus, war es auf jeden Fall so, dass es tatsächlich so ein Rohbau war, also ohne Strom und ohne Wasser. Und die Straße dahin war irgendwie, es war irgendwie so ein holpriger Weg. Das war mitten in der Pampa. Irgendwo in Sardinien drumherum war irgendwie nichts. Und das Haus war halt nicht fertig. Und klar, da hatten die Idee, das Haus sieht super. Es hat diesen wunderschönen Blick aufs Meer. Das war echt so ein Freiheitsmoment, wo die da ankommen. Und der Peter steht da und Italo und die umarmen sich. Hans-Georg und sind so, wow, das ist das Haus am schönsten Platz der Welt. Ne?
Ja, und er noch sowas sagt, so, boah, hier möchte ich sterben.
Ja, ja, klar, ich gehe hier nie wieder weg. Natürlich, weil es halt ein Ort ist, der einfach...
Riesen-Euphorie.
Das ist irre Euphorie, weil es halt echt so ein wahnsinnig schöner Ort ist. Und das haben wir uns auch gedacht. Wir waren natürlich irgendwie überwältigt, dass der Ort so schön ist. Gleichzeitig gibt es halt aber nichts, was du bräuchtest, wenn du sagst, du willst jetzt hier ein Projekt starten.
Also man könnte vielleicht festhalten, wenn die alle jetzt ganz, ganz viel Glück ab diesem Moment gehabt hätten, dann hätten sie ja vielleicht irgendwie das schaffen können. Aber wenn man deinen Film kennt, weiß man, jetzt passieren Dinge, die nicht gut laufen.
Ja, in Sardinien waren die dann noch eine Woche unterwegs, nachdem wir schon wieder zurückgefahren sind nach Deutschland. Dann sind sie festgenommen worden von der Polizei und sind dann ins Gefängnis gekommen auf Sardinien. Und wir sind 2 Monate später wieder nach Sardinien geflogen und haben die Gerichtsverhandlung von Peter gefilmt, wo es darum ging, ob er ausgeliefert wird nach Deutschland, weil für ihn gab es ein Auslieferungsgesuch, für Italo nicht, der ist selber Italiener, der ist dann freigekommen und diesem Auslieferungsgesuch wurde aber dann tatsächlich nicht stattgegeben. Also der Peter ist dann tatsächlich auch in Sardinien freigelassen worden und zu dieser Zeit ist aber Hans-Georg Fischer sehr schwer krank geworden. Also der war schon krank, als wir zusammen unterwegs waren und hat es dann erfahren und war dann ganz klar, er kann das Projekt nicht mehr weiterführen.
Das war das Ende.
Das war im Prinzip das Ende. Der Peter war frei, aber hatte halt irgendwie diesen Ort nicht, zu dem er konnte. Es gab dieses Projekt, das ja nur aus Hans-Georg außer ihnen bestanden hat, mehr oder weniger. Gab es halt eben auch nicht. Und dann ist er zurück nach Deutschland zu seiner Familie und wollte sich dann also da eben irgendwie einen Job suchen und eine Wohnung. Und als er sich dann Personalausweis hat machen lassen wollen, ist er wieder festgenommen worden und ist wieder in die forensische Psychiatrie gekommen, wo er auch heute immer noch untergebracht ist.
Wusste er das nicht?
Doch, klar, aber was hätte er machen sollen? Es ist halt, es ist schwierig, wenn man nicht legal ist, irgendwie sich so durchzuschlagen. Und natürlich wollte er dann irgendwie auch ein normales Leben mit Wohnung und Job und so weiter. Und die Hoffnung war natürlich, dass wenn er beweisen kann, dass er das alles kann, dass er dann, dass er das hinkriegt, dass er dann früher einfach auch irgendwie rauskommt oder dass es für ihn spricht natürlich auch.
Wir haben hier eine verrückte Idee. Wir haben ja 3 Leute, die daran glauben, dass sie die forensische Psychiatrie, wie sie so in Deutschland funktioniert, dass sie da dieses System durchbrechen können, dass sie da was reformieren können. Das hat nicht geklappt. Du hast dann aber angefangen, weil du dieses ganze Material hattest, zu recherchieren. Also hast gemerkt, dass auch von anderer Seite Leute darüber nachdenken, ob forensische Psychiatrie so ausgestaltet sein sollte, wie sie heute ausgestaltet ist.
Ja, für mich war natürlich erstmal die Frage, nachdem wir zurückgekommen sind mit diesem Material, was machen wir jetzt damit so? Und dann haben wir es erstmal ganz lang liegen lassen und erstmal überhaupt nichts mitgemacht, weil wir einfach gar nicht wussten, in welche Richtung das gehen kann oder was da für ein Film draus werden kann. Dann ist der Hans-Georg krank geworden und dieses ganze Projekt ist gescheitert und der Hans-Georg ist dann ein Jahr später tatsächlich auch gestorben. Zum Italo haben wir überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt. Der Peter ist wieder in der forensischen Psychiatrie und es war einfach eine ganz schwierige Situation, was macht man da überhaupt? Und dann habe ich erstmal angefangen, ganz breit eine Recherche zu machen zum Thema forensische Psychiatrie. Was ist das? Wie hat sich das entwickelt in Deutschland? Und auch irgendwie zu merken, ja, okay, der Grund, warum die ausgebrochen sind oder der Wunsch, dass es einen anderen Umgang gibt, das hat mich damals irgendwie sehr bewegt. Und dann haben wir auch geguckt, was gibt es gerade für Bauprojekte? ausgehend also davon, dass es natürlich immer mehr, dass die Unterbringungszahlen so rasant ansteigen in Deutschland, dass immer mehr Leute untergebracht sind, immer länger untergebracht sind, also die Unterbringungsdauer wird immer verlängert seit Jahren. Und da sind wir auf ein Bauprojekt gestoßen, das war in Göttingen. Da hatte der ärztliche Direktor von dieser forensischen Psychiatrie hatte ein ziemlich innovatives Konzept, wie er diese Forensik bauen wollte. Und ihm war dabei ganz wichtig, dass sie natürlich auch nicht, dass sie eben nicht nach so einem Gefängnisbau aussieht, sondern dem Patienten eher das Gefühl gibt, sie sind da nicht wirklich eingesperrt.
Es ging hier auch immer darum, bei dem Bau ein Stück Lebensqualität zu schaffen, damit die Leute keinen Grund haben, abzuhauen. Und wenn die Leute perspektivlos sind, dann wird es gefährlich. Dann kann man eben auch mal eine Geisel nehmen und sich irgendwie rauspressen. Schlimmstenfalls wird man auf der Flucht erschossen. Wenn die was zu verlieren haben, so wie hier ein Zimmer mit Fernseher, was sie selber einrichten können, auch viel Selbstverantwortung mit Wäsche waschen und sowas, dann ist das auch etwas, was die Patienten auch gutieren und merken, auch dann finde ich schon meinen Weg nach draußen.
Schön eigentlich, dass Dr. Hesse in die ähnliche Richtung denkt wie Hans Georg. Auf unterschiedlichen Wegen wollen die da was bewegen, aber im Prinzip geht es ihnen doch beiden darum, diese Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit auf irgendeine Weise abzumildern oder das Problem anzugehen.
Ja, absolut. Also haben wir das dann auch irgendwie so entschieden, diese tatsächlich nur bei diesen beiden Geschichten zu bleiben, eben dem Bau in Göttingen, die Vision für dieses Bauprojekt und die Vision für dieses Bauprojekt in Sardinien, wo es zwei reformistische Ansätze gibt, wie man es anders handhaben kann. Aber das Problem ist natürlich in Göttingen ein bisschen, es ist trotzdem ein Bau, eine Psychiatrie, wo die Leute einfach nicht, wo es nicht klar ist, wann die rauskommen. Also die sind da trotzdem untergebracht und teilweise Jahrzehnte. Und es soll nicht aussehen wie ein Gefängnis, aber de facto sind die Leute da ja eingesperrt. So.
Also als Chiffre für dieses neu gedachte forensische Psychiatrie steht ja auch der Titel deines Films. Zum Schluss bleibt nur die Berberitze. Da geht es um die Hecke, um die Umrandung, dass du nicht eine richtige Mauer willst, sondern irgendwie so etwas, naja, was Organischeres oder sowas, ne, was so Perspektive bietet.
Die Idee, also zum Schluss bleibt nur die Berberitze, weil Dr. Hesse sagt es an der Stelle, dass sie sich für die Berberitze entschieden haben, weil die besonders robust ist, besonders lange Stacheln hat und einfach den Leuten sehr schwer macht, da durchzukommen. Und im Prinzip dann also hat die Pflanze sich durchgesetzt. Also sie haben andere Pflanzenarten ausprobiert für so eine Sicherungshecke. Dann sind sie aber bei der Berberitze gelandet, weil die einfach dafür am besten passt. Und wenn wir irgendwie sagen, wir reden jetzt von verrückten Ideen, dann klar klingt jetzt dieses Projekt für dieses alternative Therapiezentrum in Sardinien mit zwei aus der forensischen Psychiatrie Geflüchteten erstmal ziemlich absurd und ziemlich verrückt. Aber gleichzeitig habe ich mir dann, als wir eben dann in Göttingen gedreht haben, gedacht, boah, aber so eine Psychiatrie zu bauen, die nicht aussehen soll, als wären die Leute da eingesperrt, obwohl sie da eingesperrt sind, ist natürlich auch eine ziemlich verrückte Sache. Weil letztendlich ist ja nichts so absurd und verrückt, wie die Realität eigentlich ist.
Dass man Leute ohne Perspektive einsperrt.
Ja, überhaupt, glaube ich, diese Vorstellung, dass es irgendwie eine hundertprozentige Sicherheit gibt, dass man voraussagen kann, wie ein Mensch sich verhalten wird, ob er wieder kriminell wird oder nicht. Und dass man sich 100% schützen kann. Und das ist halt eigentlich ein verrückter Gedanke. Das gibt es nämlich einfach nicht.
Hans-Georg, Peter und Italo. Und ihr Plan, den Maßregelvollzug zu reformieren. Alles auf der Flucht. Lia Sudermann hat uns davon erzählt in 100 über verrückte Ideen.
D-Radio Wissen 100.
Tja, also über verrückte Ideen erzählen heißt nicht immer, dass man sicher sein kann, nicht am Ende als Vollhonk dazustehen. Und vermutlich ist egal. Also wenn ihr so urteilen wollt, macht das ruhig. Ich muss die Geschichte jetzt einfach mal loswerden, weil ich glaube, eine bessere Gelegenheit
kommt
nicht.
Ich habe dich ja gefragt, ob du mal eine verrückte Idee, ob du beteiligt warst.
Ich mache das gerne. Und schnell noch eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. So, los geht's. Also, es gab einen lauten Knall. Ist jetzt schon einige Jahre her. Ich glaube, das war so 98. Ich saß im Auto und ich stand vor einer roten Ampel hinten reingefahren. Wie sich rausstellt, sind das zwei Polizisten.
Oh.
So, nicht in Uniform, aber die haben dann so rumgelabert, haben mich überhaupt nicht beachtet. Wirklich, haben sich ultra arrogant verhalten, haben sich nicht entschuldigt. Ich war sauer. Ich sage das jetzt schon mal so ein bisschen zur Rechtfertigung. Und ich war sehr klamm. Und ich dachte mir so, okay, diese Arschlöcher fahren dir hinten rein und du hast kein Geld. Und die Versicherung könnte ja vielleicht helfen. So, ne? Tut ja keinem weh im Prinzip.
Neues Auto. Ja, Stefan, ich verstehe schon.
Es tut mir also wirklich auf den Rückblick sehr leid. Egal. Jedenfalls wollte ich die Beule größer machen.
Freund war bei mir.
Wieso? Weil du festgestellt hast, die Beule war nicht groß genug.
Die war zu klein. Es geht um diesen wirtschaftlichen Totalschaden, wo man dann sagen kann, okay, also mehr ist das Auto eher nicht wert. Und das ist so die Grenze, die man eben maximal erreichen konnte für diesen alten VW Polo in Bermuda Grün.
Ah ja.
Nun, jedenfalls habe ich dann überlegt, okay, was kann man da machen? Und Michael war bei mir, ein Freund, wir hatten ein bisschen Zeit und hatten die Idee.
Darf ich fragen, wie alt ihr wart?
Ja, 20.
Okay, jung genug, ist okay.
Ein Kantholz, eine Garage, ein Wasserkasten, das musste reichen. Wir haben das aufgebaut, so das Kantholz stand in der Garage, lag auf dem Wasserkasten. Und ich bin dann rückwärts mit dem Wagen mit großer Geschwindigkeit in die Garage reingefahren. Ich habe schon gedacht, ach du Scheiße. Also es war wenig los auf der Straße, es ging. Es hat aber nicht geklappt. Das Kantholz ist immer versprungen. So zweimal, dreimal. Dann hatten wir die Idee, ich glaube, das war sogar Michael, der hat sich da so quasi geopfert. Er hat gesagt, warte, ich stelle mich hinter dein Auto, halte dieses Kantholz fest, damit es nicht verrutscht. Und du fährst nochmal bitte mit Schmackes in die Garage rein.
Richtig schlau. Schön schlau.
Wir haben das gemacht.
Oh Gott.
Und beim ersten Mal war ich aber zu langsam. Es hat sich nichts verändert. Beim zweiten Mal hat es einen sehr lauten Knall gegeben. Und der Gutachter sagte hinterher, ui, das war aber ein Rums. Und ich
also
musste
Stefan, hinterher... Also du bist quasi deinem ja. Michael voll reingefahren, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, der hatte ein Meter langes Holz.
Ja.
Und das hat er gehalten. Und gegen das Holz bin ich gefahren. Er hat dieses Holz festgehalten.
Aber sag mal, was habt ihr euch dabei gedacht?
Ja, ich glaube, so im Rückblick würde man sagen, möglicher Gewinn und Verlust von Körperteilen und Gesundheit und was weiß ich, Gefängnisstrafe und so, stand in keinem guten Verhältnis.
Mhm. Okay.
Aber vielleicht ist das so die DNA von einer verrückten Idee, oder?
Ja, dass man, ja, also ich sag mal
ist
so,
ja gut
wenn
gegangen.
Ich, wenn, ja, klar, ist bestimmt gut gegangen. Also wenn ich dabei gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen, weil ich immer die absolute, ja, ich bin die Spaßbremse in solchen Situationen. Ich bin die Stimme der Vernunft. Also ich hätte sowas gesagt, ich sag mal, seid ihr vollkommen bescheuert? Und wenn ihr gesagt hättet, ach komm, hab dich nicht so und so, dann wäre ich einfach gegangen. Hätte ich gesagt, ich gucke dabei nicht zu, wie er seine Beine verliert, ich gehe jetzt. Also ich wäre wahrscheinlich auch wütend geworden.
Sowas hat uns echt gefehlt.
Ja, aber es ist ja gut gegangen bei euch.
Ja.
Ich meine, ich war in meinem Leben wahrscheinlich, ich habe auch nachgedacht, bei welchen verrückten Ideen war ich dann selber dabei? Gar keine. Also fällt mir zumindest keine einzige Idee ein, weil ich wahrscheinlich immer diese Rolle einnehme, dieses...
Also ich sag mal, wenn nie verrückte Ideen irgendwo auch mal am Anfang vielleicht gebremst worden wären, dann gäbe es jetzt wahrscheinlich echt ein paar mehr Tote.
Zu viele Tote.
Ein paar mehr Kosten. Das geht wahrscheinlich in die Millionen, so die eine oder andere verrückte Idee.
Ja.
Bin aber auch froh, dass ein paar von denen irgendwie es geschafft haben, von den verrückten Ideen, dass nicht alle von dir verhindert worden sind.
Ich auch. Vor allem muss man sagen, es macht ja auch keinen Spaß, immer in diesem Schuh zu stecken, diese nee. Stimme der Vernunft sein zu müssen, weil man sich auch ein bisschen spießig vorkommt. Ne? Aber es war immer bei mir so, dass ich gedacht habe, nein, seht ihr ja. die Gefahren nicht? Seht ihr nicht das, was ich sehe, was kommen wird?
Danke, Nilo, dass du ein paar von den verrückten Ideen übergelassen
aber
hast
schön,
für unsere
dass
Sendung
ich nicht
heute.
Überall dabei bin, finde ich auch, genau.
D-Radio Wissen 100.
Verrückte Ideen, die lohnen sich statistisch betrachtet eher selten. Manchmal sind sie sogar ziemlich gefährlich. Und ganz, ganz selten gibt es überhaupt einen Preis dafür. Aber manchmal, dann wirst du selbst zur Geschichte und du bekommst einen unvergesslichen Namen. Larry Walters ist genau das passiert. Larry hatte eine Idee, die ihn fast umgebracht hätte, aber jetzt hat er einen passenden Namen für die Geschichtsbücher. Lawn Chair Larry. Gartenstuhl Larry. Anna Kohn und Markus Dichmann erzählen uns, was da los war.
Über dem Anflugkorridor des Flughafens von Long Beach gondelt ein kleines Objekt. So etwa auf 16.000 Fuß Höhe, also etwa in 5 Kilometern Höhe. Und ein Pilot von der Fluglinie TWA, der sitzt in seinem Cockpit und entdeckt das Objekt. Und ein anderer Pilot von Delta Airlines auch. Und die beiden denken sich, what the fuck ist das? Und einer der beiden fragt beim Tower nach, ob vielleicht gerade jemand Fallschirm springt.
Ja, sicher. Fallschirm springen überm Flughafen.
Die wissen einfach nicht, was los ist. Und der Tower weiß auch nichts davon. Der sagt, keine Fallschirmsprünge, wir wissen nichts. Und die beiden Piloten fliegen dann einfach weiter und wundern sich. Und wir zoomen mal ganz nah an das Objekt heran, das die beiden Piloten gesehen haben. Es ist ein Typ im Gartenstuhl.
Ein fliegender Gartenstuhl.
Genau, an dem Stuhl sind nämlich 45 Wetterballons festgebunden und damit schaukelt der Mann über den Himmel.
Ich wiederhole das nochmal ganz kurz, ne? Ein fliegender Gartenstuhl.
Und in diesem fliegenden Gartenstuhl sitzt Larry Walters und dem ist eiskalt und er hat einen Sonnenbrand und sein kleiner Ausflug ist gewaltig schiefgelaufen. Larry Walters hatte ein prägendes Erlebnis, als er 13 war. Dieses prägende Erlebnis fand in einem Geschäft für Militärausrüstung statt. Die gibt es bei uns in Deutschland eher selten, aber in den USA öfter. Und im Angebot haben diese Sachen wie Taschenmesser, Faltlampen, Tarnnetze, Astronautennahrung wahrscheinlich, Pickelhauben.
Quatsch, Anna, Pickelhauben, Astronautennahrung gibt's da nicht.
Okay, haben die vielleicht nicht, aber die haben Ballons, Wetterballons.
Das stimmt.
Und als Larry Walters mit 13 in so einem Laden steht, da schaut er hoch an die Decke und er sieht die Wetterballons da oben schweben.
Ein Wetterballon ist ein Ballon, der in der Meteorologie zum Transport von Messgeräten und dabei speziell von Radiosonden verwendet wird. Der Wetterballon kann eine Höhe von 20 bis 30 Kilometern erreichen, bevor er platzt und die Sonde mit einem Fallschirm zum Boden zurückkehrt.
Das steht bei Wikipedia zu Wetterballons. Larry Walters hat später in Interviews erzählt, dass er in diesem Moment in dem Laden für Militärausstattung seinen Traum vor sich gesehen hat. Er will fliegen mit den Wetterballons.
Ja, aber Anna, macht er doch dann später auch. Ich meine, der Gartenstuhl fliegt ja dann mit Ballons dran geklebt. Also sein Traum erfüllt sich Larry doch.
Das stimmt, aber erstmal klappt das alles nicht so, wie er das will. Er versucht nämlich bei der Air Force anzuheuern und da zu fliegen.
Und das klappt nicht, oder wie? Das wäre ja regelrecht tragisch, wenn es da nicht geklappt hätte.
Das funktioniert leider nicht so richtig, weil seine Augen zu schlecht sind. Er darf einfach nicht fliegen. Das ist ein bisschen dumm gelaufen für Larry, aber er gibt nicht auf. Und so ziemlich genau 20 Jahre, nachdem Larry diese Wetterballons zum ersten Mal gesehen hat, setzt er dann auch wirklich den ursprünglichen Plan in die Tat um. Larry ist da so 33, lebt in North Hollywood und er arbeitet unter anderem als Fahrer für eine Filmproduktionsfirma. Und am 2. Juli 1982, da trifft er sich mit einem Kumpel und Carol von Dusen in deren Hinterhof.
Ah, von Carol von Dusen habe ich schon mal gehört. Das ist ja zu dem Zeitpunkt Larrys Freundin.
Genau, das ist seine Freundin.
Die haben zusammen auch ziemlich viel Geld in diese Aktion gesteckt, zwischen 3.000 und 4.000 Dollar.
Genau, und Carol wird auch diejenige sein, die seine Bodencrew ist, die Larrys Bodencrew ist und die wird durch ein kleines Funkgerät mit ihm Kontakt halten. Also, Larry hat diese 45 Wetterballons gekauft. Der Firma hat ja übrigens erzählt, die sind für eine Fernsehwerbung. Ich meine, er hat ja auch diesen Job, ne?
Mhm,
und neben diesen 45 Wetterballons stehen dann noch in Carols Hinterhof Heliumflaschen, ein Fallschirm, eine Luftpistole und ein stabiler Gartenstuhl aus Aluminium.
Also alles, was man braucht, um mit dem Stuhl zu fliegen.
Würdest du auch so machen?
Klar.
Also, Larry hat Folgendes vor. Er will sich in den Gartenstuhl setzen. Er will die Ballons an die Lehnen binden und mit dem Gefährt dann so auf etwa 30 Meter Höhe aufsteigen, so ein bisschen über Los Angeles gondeln, dann Richtung Wüste fliegen, so ein paar Ballons abschießen und dann sanft wieder zu Boden sinken.
Ich weiß übrigens sogar, wie sein Stuhl heißt. Der gibt ihm nämlich sogar einen Namen, der Larry. Weißt du es auch?
Ich weiß auch, wie er heißt. Der heißt Inspiration One.
Ja, so hat Larry ihn getauft.
Oh, schön, ne? Inspiration One ist auch eine Inspiration. Also die drei, die füllen die Ballons mit Helium. Sie befestigen sie an der Inspiration One und sie machen dann den schwebenden Gartenstuhl mit Leinen an der Heckklappe von einem Jeep fest. Larry, der klettert in den Stuhl. Neben sich hat er die Pistole, ein paar belegte Brote, ne? Er macht ja auch einen Ausflug, ein Funkgerät und ein paar Getränke. Es ist nicht ganz klar, was das war. Je nachdem, wem man glauben möchte, ist das entweder eine Flasche Bier oder eine Flasche Cola.
Bier.
Vielleicht war es Bier. Auf jeden Fall schnallt er sich im Gartenstuhl fest. Der hat den Fallschirm angezogen. Das sieht man auf einem alten Foto von seinem Flug. Aber der Fallschirm, der ist ja nur für den Notfall. Weil geplant ist ja, dass Larry gemütlich so ein wenig aufsteigt, dann eine Weile friedlich in der Luft herumschwebt, die Aussicht genießt.
Währenddessen ein Bier schlürft.
Vielleicht ein Bier oder eine Cola trinkt und dann langsam wieder herabsinkt. Und los geht's dann auch. So, Carol und der Kumpel schneiden die Leinen durch und Larry schießt in den Himmel. Wie in so einem Aufzug rast er 300 Meter pro Minute in die Höhe, weiter, 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 bis auf fast 2 Kilometer Höhe. Und man kriegt den Eindruck von diesen wahnsinnigen ersten Minuten in der Luft, wenn man sich die Audiodatei von dem Funkverkehr zwischen Larry und Carol anhört.
Da gibt es Audiodateien von?
Es gibt eine Audiodatei davon, wie Larry mit Carol auf dem Boden gesprochen hat. Mark Barry aus den USA, der hat auf seiner Homepage ganz viele Infos über Larry gesammelt und von ihm habe ich die Aufzeichnung.
Schmeiß an.
Ja, hier ein Ausschnitt.
Okay, evidently I lost my glasses.
Ich habe anscheinend meine Brille verloren.
Larry, come down, you gotta come down if you can.
Du musst runterkommen, wenn du nicht sehen kannst. Du musst runterkommen.
Ich habe meine andere Brille, ich kann perfekt sehen. Mach dir keine Sorgen, alles ist wirklich okay. Aber sag bitte den Behörden Bescheid.
Everything's A-okay, notify all the proper authorities, etc.
Und wenn man sich heute die Gespräche zwischen Larry und seiner Bodencrew anhört, dann fällt einfach auf, wie ruhig Larry die ganze Zeit ist. Das ist unglaublich. Also dieser Typ, der gerade völlig ohne Kontrolle in den Himmel geschossen ist.
Nur mit einer Flasche Bier in der Hand.
Und einem Fallschirm um, aber das ist auch alles. Und er schwebt an diesen Ballons in den Himmel. Er schwebt nicht, er schießt da oben hin. Und er scheint einfach die Nerven zu behalten.
Lässig.
Er sagt so oft, dass er okay ist. Und er versucht auch noch Carol zu beruhigen. Weil, ich meine, Carol am Boden ist verständlicherweise ziemlich in Panik.
Larry, talk again!
Larry, sag was!
Elevation 2500, everything's okay.
Alles ist okay.
Wow, ist die Frau aufgeregt.
Die ist total aufgeregt, die ist einfach außer sich vor Angst. Ich meine, ist auch verständlich. Ihr Freund ist gerade in den Himmel geschossen und dümpelt da irgendwo über den Wolken herum.
Du wirst direkt über uns sein, in einer Minute oder so. Guck runter und schau mal, ob du uns siehst. Over.
Okay, ich halte nach euch Ausschau.
Oh, wir können schon deine Ballons sehen. Vielleicht, wenn du bist auf dem Weg in was Blaues. Kannst du uns jetzt sehen? Kannst du uns sehen? Over.
Carol, ich bin fast 6000 Fuß hoch. Ich kann nicht viel sehen, außer ziemlich vielen Häusern. Over.
6000 feet, over. I can't see much of anything except for a lot of houses. Over.
Larry dümpelt also weiter über Los Angeles hinweg, auf 6000 Fuß, also in rund 2 Kilometern Höhe. Wie gesagt, geplant waren 30 Meter. Und dazu kommt auch, dass Larry überhaupt nicht kontrollieren kann, in welche Richtung sein Gefährt fliegt. Auf der Höhe, auf der er sich jetzt befindet, ist der Wind wirklich eisig und die Sonne brennt auf Larry herab. Und der hat keinen Hut an und der trägt auch nur so eine dünne Jacke. Ihm muss ziemlich kalt gewesen sein. Und obwohl der sich so ruhig anhört, ich kann mir wirklich kaum vorstellen, dass er keine Angst gehabt hat da oben. Und immerhin traut er sich ja auch nicht, die Ballons abzuschießen, damit er wieder an Höhe verliert.
Hättest du Angst gehabt?
Ich hätte auf jeden Fall so Panik gehabt.
Hey, everybody down here, sir!
Du musst runterkommen, jetzt! Schneid deine... Komm jetzt runter! Kannst du bitte sofort runterkommen? Das wäre zu unsicher, da sind Häuser. Das wäre nicht sicher. Wenn ich über sicherem Gebiet bin, ja.
If I get to a safe terrain, yes.
Larry steigt auf jeden Fall immer weiter auf und schließlich ist er in fast 5 Kilometern Höhe. Der Mann wird getragen von 45 Wetterballons. Ne? Wir führen uns das nochmal kurz vor Augen. In einem Stuhl, der sonst auf irgendeiner Veranda gestanden hätte. Und mit diesem Gefährt schwebt er weiter unkontrolliert über Los Angeles hinweg. Und Carol unten auf dem Boden, die hat langsam ziemlich große Angst, dass Larry auf den Ozean zusteuern konnte.
Du steuerst auf den Ozean zu. Das willst du auf jeden Fall vermeiden. Du musst jetzt bald runterkommen.
Hör mir zu, ich bin gerade über dem Nebel.
Du musst runterkommen.
Mach dir keine Sorgen, ich werde schon landen.
I'll land, don't worry.
Ja, aber Larry landet noch eine Weile nicht. Er hat zwar Glück und gondelt irgendwann in seinem Gartenstuhl nicht weiter auf den Ozean zu. Dafür schwebt er in die Einflugschneise des Flughafens.
So, und jetzt sind wir nämlich wieder am Anfang, als ihn die zwei Piloten entdecken, die sich fragen, ob das jetzt gerade ein Fallschirmspringer ist über dem Flughafen.
Der Tower muss ziemlich in Alarmbereitschaft versetzt worden sein, als so ein Irgendwas in der Einflugschneise rumgeeiert ist. Und Larry hat auch so eine Ahnung, dass er langsam wirklich Probleme bekommt. Er will sich nämlich dann beim Tower melden und wählt über sein Funkgerät Kanal 9 an, den Kanal für Notfälle. REACT, das ist so eine Bürgerinitiative, die den Notfallkanal überwacht, die fangen seinen Funkspruch auf. Und der Mann von REACT versucht, Larry zu helfen.
Was sollen wir den Behörden sagen? Also, wo sind sie und was ist ihr Problem? Also, die Schwierigkeit ist, das hier ist ein unautorisierter Ballonflug und ich weiß, dass ich im Bundesluftraum bin, aber ich bin sicher, dass meine Bodencrew schon die zuständige Behörde informiert hat, aber ruft meine Crew doch mal an und sagt ihnen, dass ich okay bin.
Der Mann von REACT hält weiter Kontakt zu Larry in der Luft.
Aber der, so ganz tiefenentspannt, schwebt jetzt langsam wieder weg vom Flughafen und lässt also einen sehr verwirrten Tower und zwei perplexe Piloten zurück.
Ja, perplex ist vielleicht ein gutes Wort dafür.
Mm, ja.
Und man weiß nicht so genau, wer von REACT das war, mit dem Larry da in diesen Stunden gesprochen hat, während er durch die Luft geschaukelt ist. Der Mann brauchte aber jedenfalls noch einige Infos von Larry, bevor er die Geschichte so richtig begreifen konnte.
Farbe hat der Ballon? Die Ballons sind beige. Ich bin in einem hellblauen Himmel, also müssten sie eigentlich gut sichtbar sein. Over.
Größe?
Größe etwa 7 Fuß im Durchmesser, also jeder einzelne. Und ich habe etwa 35 übrig. Over.
Wollen Sie damit sagen, Sie haben ein Bündel von 35 Ballons dabei?
Das sind 35 Wetterballons, nicht ein einzelner Ballon. Es sind 35 Wetterballons.
Roger, bleiben Sie auf diesem Kanal.
Alles klar.
Standing by.
Thank you. Als Larry dann etwa 45 Minuten in der Luft ist, wird ihm auch langsam klar, dass es so nicht weitergehen kann. Er fasst sich ein Herz und schießt einige der Ballons ab. Aber er ist auch ganz schön nervös, ne? Kann man ja auch verstehen. Oder vielleicht ist ihm auch nur kalt und er zittert. Jedenfalls fällt ihm aus Versehen die Luftpistole über den Rand des Gartenstuhls.
Klassiker.
Tudüm. Naja, okay, alles in Ordnung. Die Geschichte geht gut aus, aber noch nicht jetzt. Larry nähert sich also langsam dem Boden.
Ich komme langsam runter. Wenn ich irgendwo eine gute Stelle zum Landen sehe, werde ich den Stuhl auf den Boden bringen.
Und als Larry langsam immer weiter Richtung Boden schwebt, passiert das nächste Unglück. Die Leinen seiner Ballons verheddern sich nämlich in einer Stromleitung und der Gartenstuhl steckt mitten über einem Wohngebiet in der Luft fest.
Ich bin übrigens deshalb auch so ein großer Fan, weil Larry, weil sogar bei der Nummer passiert ihm wieder nichts.
Genau, Larry hat einfach Schwein. Die Leinen von seinen Ballons sind nämlich aus Nylon und deshalb passiert ihm auch nichts. Dafür geht in einem Teil von Los Angeles das Licht aus. 20 Minuten dauert der Stromausfall. Das reicht aber, damit Larry sich sicher zu Boden hangeln kann, so zwischen Mehrfamilienhäusern und Hinterhöfen, nichts mit freiem Feld oder so. Nach etwa 2 Stunden Fahrt und rund 20 Kilometern Strecke ist er wieder auf der Erde. Die Inspiration One hat ihren Jungfernflug beendet.
Du hast für mich aber schon ein bisschen gespoilert, Anna, weil ich weiß, das Ganze jetzt hier an der Stelle nimmt nicht so ein Happy End. Da wartet die Polizei auf Larry Waters.
Ja, und bevor er abgeführt wird, soll ihn noch ein Reporter gefragt haben, warum er diesen irren Flug eigentlich unternommen hat. Und Larry soll gesagt haben, well, a man can't just sit around. Ein Mann kann ja nicht nur herumsitzen. Und das passt auch dazu, dass er selbst während dieses absurden Flugs immer noch eine Art Stolz empfunden hat. Wie zum Beispiel, als er dem Mann von React aus der Luft gesagt hat,
it's never been done before.
Das hat vorher noch niemand gemacht.
Naja, auf jeden Fall kriegt er eine saftige Strafe aufgebrummt. Mhm.
Zu 4.000 US-Dollar Strafe wird Larry Waters dann verdonnert. Unter anderem, weil er ein Fluggerät, also seinen Stuhl, ohne Flugzulassung geführt hat. Wobei ich mich frage, ob es überhaupt Flugzulassungen für Stühle gibt.
Genau, das ist eine richtig gute Frage. Und die fragt sich das Gericht auch. Und es spricht ihn von dem Vorwurf frei, ein Fluggefährt ohne Zulassung geflogen zu haben.
Aha.
Weil man nämlich für einen Verandastuhl keine Zulassung benötigt.
Zack.
Und deshalb muss Larry auch nur 1.500 Dollar Strafe zahlen.
Ich finde, Ende gut, alles gut wäre jetzt schön. Sind wir so
ja,
weit?
Ja, aber leider sind wir nicht so weit und leider endet Larrys Geschichte auch nicht wirklich so. Dem hat sein total verrückter Flug nämlich keine große Freude gebracht. Also erstmal zwar schon, er kündigt seinen Job als Fahrer und eine Zeit lang tourt er als so eine Art Motivationstrainer durch die Gegend. Also er tritt bei David Letterman in der Show auf, er macht Werbung für eine Uhr. Aber ziemlich schnell sagt er dann auch, dass er keinen Manager mehr haben will, dass er das jetzt alles selbst regelt. Er klingt ein bisschen so, als wäre er mit dem Hype um sich vielleicht auch einfach überfordert gewesen. Und er hat immer mal wieder davon gesprochen, seinen Flug zu wiederholen, aber das hat er nie umgesetzt.
Willst du mir sagen, dass Larry durch seinen Flug nicht glücklich geworden ist, dadurch, dass er sich seinen Traum eigentlich erfüllt hat?
Ja, nee, leider nicht. Also vielleicht für eine kurze Zeit, aber Larry ging es später wohl nicht mehr so gut in seinem Leben. Nach diesen ganzen Motivationstalks und Touren durch die Medien hat er dann später noch so ehrenamtlich für den Forest Service gearbeitet. Und fast genau 10 Jahre nach seinem Flug, also am 6. Oktober 1993, hat er sich an seinem Lieblingsplatz im Wald erschossen. Er hat sich umgebracht und einen Abschiedsbrief hat man nie gefunden.
Als Larry damals abhob, da gab es dafür noch gar keinen Namen, was er da gemacht hat. Aber die, die er inspiriert hat, die das dann auch wollten, die nannten das später Cluster Ballooning. Und jeder, der das macht, der macht das in Gedenken an Launcher Larry.
D-Radio Wissen 100.
Die nächste Geschichte führt uns nach Amerika zu den New York Yankees.
1970 New York Yankee Baseball is on the air.
Die Yankees sind nicht umsonst der bekannteste Baseball-Club überhaupt. Die haben 27 Mal die World Series gewonnen, den wichtigsten Titel in dem Sport. Und die Yankees haben es aber auch zusätzlich noch immer verstanden, ja, Publicity zu machen mit Schlagzeilen. Und Monika Arends, du bist heute bei uns, weil du so eine tolle Schlagzeile aus vergangenen Zeiten mitgebracht hast.
Ja, genau. Es war der Hammer.
Howard holding the bag against Clark. So once again, the Yankees have the speed on the bases.
Wir befinden uns Anfang der 70er, genauer gesagt im Jahr 1973. Und wir sitzen gerade gespannt im Yankee Stadium mit 60.000 anderen Leuten. Baseball ist damals in den 70ern unglaublich populär. Das Meisterschaftsfinale am Ende der Saison schauen sich im Fernsehen über 30 Millionen Menschen an. Und die Yankees sind ein Mythos unter den Baseballteams. Die haben die Meisterschaft so oft gewonnen wie kein anderes Team. Legenden wie Joe DiMaggio hervorgebracht. Nicht-Sportfans kennen den, weil der mal mit Marilyn Monroe verheiratet war.
Und ich weiß, bei uns geht es heute um zwei Typen. Der eine davon heißt Mike Kekich und der andere Fritz Peterson.
Ja, die spielen in dieser legendären Mannschaft, die damals Anfang der 70er Jahre schon eine Zeit lang sportlich ein bisschen schwächelt, nicht mehr Meister geworden ist. Aber trotzdem, die Yankees sind die Yankees.
Mike Kekich und Fritz Peterson, was sind das für Typen? Also in welchem Verhältnis stehen die zueinander?
Mike ist 27, Fritz 31. Die beiden sind Pitcher, Werfer. Also Baseball funktioniert ja so, der Pitcher wirft den Ball und der Spieler mit dem Schläger in der Hand versucht den Ball zu treffen. Wenn ihm das gelingt, das Ding gut wegfliegt, rennt er los und beginnt seine Runde rund ums Feld. Und Mike kommt ein paar Jahre nach Fritz zu den New York Yankees. Da ist Fritz schon der Starwerfer des Teams. Er ist einer der wichtigen Spieler, die am Anfang des Spiels antreten dürfen. Und Mike arbeitet sich da so langsam ran und gehört dann am Ende auch zu dieser ersten Formation.
Okay, Mike Kekich, Fritz Peterson, beide Pitcher, die sind dann ja quasi sportlich gesehen Konkurrenten, ne?
Ja, aber trotzdem auch Freunde, die sich zum Beispiel bei Auswärtsspielen immer das Zimmer teilen. Es gibt da so ein Foto von den beiden.
Und haben wir hier.
Obwohl die unterschiedlich waren, wenn du die Bilder anschaust, Mike ist eher so ein bisschen kantig.
Das ist hier Mike Kekich. Man sieht ihn hier so vornüber gebeugt. Jetzt zieht er so die Augenbrauen oben zusammen und guckt so ein bisschen grüblerisch.
Genau. Kann man sagen. Ja. Hat sich selbst auch als Soul Searcher beschrieben.
Aha.
Und wenn du dir Fritz Peterson dagegen anguckst.
Völlig aufgeräumtes Gesicht, sieht so zufrieden und glücklich aus.
Genau, eher so ein Sunny Boy, offenes Lächeln, jemand, der seinen Kollegen gerne Streiche spielt, beliebt ist. Und die sind also unterschiedlich, haben aber auch viel gemeinsam. Das können wir uns vielleicht heutzutage nicht so vorstellen mit unserem Leben. Aber die haben beide mit Anfang 20 geheiratet, also ganz traditionell, sind jetzt mit 27, 31 schon mehrfache Familienväter. Ja. Mike hat mit seiner Frau Suzanne zwei Töchter und Fritz mit seiner Frau Marilyn zwei Söhne. Mike und Fritz sehen sich ja sowieso jeden Tag, aber auch die Ehepaare unternehmen unglaublich viel zusammen, segeln, ins Kino gehen, auf Partys, einfach mal reden.
Die sind sich richtig nah in der Zeit.
Genau, da gibt es eine große Anziehung zwischen den Vieren, aber auch jeweils zwischen Mike und Marilyn, der Frau von Fritz, die auch so ein bisschen zurückhaltender Typ ist, und zwischen Fritz und Suzanne, der Frau von Mike, die auch eher extrovertiert ist. Und eines Abends nach dem Kino sitzen die halt noch ein bisschen zusammen und fangen an, drüber zu reden, wie es wäre, wenn jetzt der eine mal mit der anderen ausgeht und vielleicht auch ins Bett geht.
Ziemlich verrückte Idee. Jetzt müssen wir ja nochmal überlegen. Wir sind ja in den 70er Jahren. Woodstock ist noch nicht so lange her. Es gibt diese Ideen von bricht die Konvention, freie Liebe. Aber sag doch vielleicht nochmal ganz genau, in welchem Jahr sind wir denn jetzt, als Mike und Fritz über diesen Frauentausch nachdenken?
Es ist der Sommer 1972. Da ist dieses Lied Nummer 1 in den Charts. America ist das, Horse with No Name.
Mhm,
und 1972, da ist die Hochphase der Hippie-Bewegung, also Love and Peace, ist da vielleicht schon so langsam vorbei, aber unvergessen natürlich. Präsident ist damals Richard Nixon und in der Bevölkerung wächst so langsam der Widerstand gegen den Krieg in Vietnam. Also da ist was im Aufbruch und Mike und Fritz sind zwar Sportler, die sich in einer ziemlich konservativen Szene bewegen. Die dürfen sich zum Beispiel auch die Haare nicht lang wachsen lassen, weil der Eigentümer das nicht will.
Restriktiv alles.
Ja, ja, Baseball ist ein absoluter Familiensport halt. Aber die sind da in New York auch nicht hinterm Mond. Ja? Und nach einer Party im Juli 1972 haben die vier das dann halt einfach gemacht und getauscht. Und Fritz ist dann mit Suzanne im Auto weggefahren und Mike mit Marilyn.
War das hinterher ein Problem?
Fritz Peterson hat vor ein paar Jahren ein Buch über seine Zeit als Sportler geschrieben und hat auch ein paar Radiointerviews gegeben, auch zu der Geschichte. Und gesagt, es war überhaupt kein Problem.
When Susan and I were together, we didn't find any constraints about talking about anything, and we laughed, and you know, there were no chains or anything, and it was a lot of fun. And the next day, we were back at the ballpark. This was a Friday, and we said, you know, that was really fun. Let's do it again.
Also die Jungs haben sich praktisch am nächsten Tag auf der Arbeit getroffen und festgestellt, das war doch toll. Machen wir es doch einfach normal. Und die sind dann halt auch weiter ausgegangen, zu viert, zu zweit. Das war keine ernste Sache, die hatten einfach Spaß. Wie Kinder, die was ausprobieren, die wollten auch ihre Ehen nicht aufgeben oder so. Und Dieser Sommer 1972, also das muss so eine ganz euphorische, schöne Phase gewesen sein.
Du hast ja auch so ein Foto mitgebracht. Da sieht man die vier ja auf einem Segelboot sitzen, so ganz nah und vertraut beieinander. Also man so weiße Zähne sieht man da in dem Lächeln und zwei sitzen auch hier ganz eng Schulter an Schulter. Wer ist das?
Das ist Fritz und mit Suzanne. Mhm. Und daneben sind dann Mike und Marilyn. Also
richtig happy.
Fritz und Suzanne richtig nah beieinander, aber die anderen auch glücklich, alle glücklich.
Du hast erzählt, es ist alles super schön und man sieht hier auch, alles sehr euphorisch, sind sich einig, dass es nichts Ernstes ist. Was ist dann passiert?
Was Ernstes? Die haben sich verliebt. Fritz in Suzanne und Mike in Marilyn. Und alle vier denken, wow, das ist toll. Und dann fangen die das Spinnen an. Wie wär's denn, wenn die alten Paare sich trennen und die neuen zusammenleben? Wir sind doch alle glücklich und es könnte immer so sein.
Und dann tauschen Mike und Fritz wirklich die Frauen?
Ja, das heißt, eigentlich tauschen die Frauen die Männer. Also mhm. Frauen, Hunde, Autos und Häuser bleiben, wo sie sind. Und im Oktober 1972 zieht Mike bei Marilyn ein und Fritz bei Suzanne.
Was ist mit den Kindern?
Mike und Suzanne haben ja zwei Töchter, Fritz und Marilyn zwei Söhne. Und die Kinder sind damals 5 und 2 Jahre alt. Und die Erwachsenen überlegen nun rum, wie sie die aufteilen sollen und entscheiden dann, dass die Kinder bei den Müttern bleiben und jeweils einen neuen Papa kriegen. Also so ganz traditionell, Kinder bleiben bei den Müttern, das hatten die so im Kopf. Und Fritz beschreibt das, dass er mit seinen Söhnen und Mike Ausflüge macht und ihn Mike als neuen Vater anpreist. Schaut mal, der ist viel stärker als ich, der ist viel toller, das wird ganz toll mit dem. Also das denkt er, dass da lassen die sich ködern irgendwie.
Und die Väter verlassen dann einfach so ihre Kinder?
Ja. Es ist so irgendwie, Mike und Fritz sehen das damals so, dass sie für eine neue große Liebe ihr bisheriges Leben und ihre Kinder aufgeben müssen. Und solange der Tausch gut läuft und alle vier glücklich sind und sich miteinander verstehen, hat sich da auch keiner beschwert.
Also bis jetzt klingt ja die Geschichte erstmal irgendwie rund und wenn auch ein bisschen abgedreht, aber bleibt es eigentlich dann dabei, dass alle vier zufrieden sind mit ihrem neuen Leben?
Nicht ganz. Mike und Marilyn und Fritz und Suzanne machen vor dem Tausch aus. Wir probieren das jetzt mal 2 Monate aus mit dem Zusammenleben. Bis Anfang Dezember. Und dann kehren die Männer zu ihren Ehefrauen zurück und besprechen, wie sie in Zukunft leben wollen.
There was an agreement that if any one of the four of us wants to stop this, then it's off.
Und wenn einer oder eine von den Vieren will, dass alles so wird, wie es vorher war, dann wird es auch wieder so, wie es vorher war.
Okay, wir sind im Dezember 1972. Fritz lebt seit 2 Monaten jetzt schon mit Suzanne zusammen und Mike mit Marilyn. Also die Männer haben einfach die Häuser und die Frauen und die Kinder getauscht. Wie sieht es denn jetzt zu dem Zeitpunkt im Innern der vier aus? Also was fühlen die denn dabei?
Also Fritz hat sich halt wirklich, wirklich verliebt in Suzanne, in Mikes Ehefrau. Und Suzanne hat sich auch in Fritz verliebt. Für die beiden ist das die große Liebe. Die beiden wollen zusammenbleiben, unbedingt. Und das sagt Fritz auch seiner Ehefrau Marilyn. Die hat ja jetzt 2 Monate mit Mike verbracht und die beiden sind auch verknallt ineinander. Aber Marilyn ist auch ein bisschen ambivalent. Die will ihre Ehe nicht aufgeben, weil sie nicht weiß, ob sie mit den Reaktionen der Leute klarkommt. Und die ist auch verletzt, dass Fritz so einfach gehen will. Und sagt ihm das auch. Aber der geht trotzdem.
Because I had gone so far mentally.
Und Fritz und Suzanne werden dann wirklich ein Paar und glücklich.
Ja, schön, ne? Also da haben sich ja 2 Menschen gefunden und sich ihre große Liebe gestanden. Aber wie geht's denn jetzt bei Marilyn und Mike weiter?
Nicht ganz so glücklich. Also Mike kommt halt mit einer Frau zusammen, die eigentlich lieber in ihrem alten Leben weitergemacht hätte. Und er und Marilyn trennen sich dann auch bald. Und dann hat Mike alles verloren. Seine neue Liebe, seine alte Liebe, seine Kinder, alles an Fritz.
Das ist jetzt persönlich natürlich hart für die. Aber wahrscheinlich, wenn man da so im Rampenlicht steht, ist auch noch die nächste Frage, wie sagt man es denn? Wie gehst du denn damit dann in die Öffentlichkeit? Also was die anderen Baseballspieler, wie haben die das gemacht?
Also es war so, dass die Mitspieler das zum Teil schon mitgekriegt hatten. Mike und Marilyn und Fritz und Suzanne haben ja auch Sachen als Paar unternommen, Leute besucht und so. Die haben sich schon gewundert, waren zum Teil auch geschockt. Und die beiden Männer haben die Geschichte dann in einem Trainingslager im März 1973 auch den Clubverantwortlichen der New York Yankees gebeichtet.
Wie haben die reagiert?
Die waren auch geschockt. Baseball ist damals ja, wie gesagt, ein absolut konservativer Familiensport. Und die New York Yankees sind ein weltberühmter Verein. Die Spieler sind Helden, saubere Helden, bitteschön, für die ganze Familie. Und dann so ein Skandal. Und dann erfährt die Clubleitung auch noch, dass schon eine Reporterin an der Sache dran ist. Und da sagt der Verein dann, gut, dann sollen die Spieler lieber selbst erzählen, wie es war. Auf zwei getrennten Pressekonferenzen am 4. März 1973, Mike vormittags, Fritz nachmittags, weil sie sich damals halt schon überhaupt nicht mehr verstanden haben. Und Mike erzählt auch, wie enttäuscht er ist von Fritz und Suzanne.
Aber die Medien, für die ist es gut, die haben jetzt ihre Schlagzeilen.
Genau, monatelang, landesweit, die Berichte sind natürlich sensationsgeil, negativ, Unterton, was habt ihr euch da Bescheuertes ausgedacht, Verrücktes ausgedacht? Der Trainer und die meisten Spieler, die sagen in der Öffentlichkeit gar nichts Schlechtes über die beiden. Nur, dass das alles ihre Privatsache ist. Aber trotzdem, die werden die beobachtet haben oder die beiden Spieler werden sich beobachtet gefühlt haben. Das alles ist für Mike Kekich und Fritz Petersen, das hat die schon umgehauen. Also die werfen anschließend auch einfach nicht mehr so gut, brechen in ihren Leistungen ein. Sportlich kommen die danach nicht mehr richtig auf die Beine.
Okay, eine verrückte Idee, die sportlich auf jeden Fall nicht funktioniert hat, aber eigentlich war das ja auch nicht das Ziel. Es ging ja um das Private. Wie ging es denn bei denen dann privat weiter?
Also Fritz und Suzanne heiraten, ziehen die Töchter aus der Ehe mit Mike groß, kriegen noch 4 weitere Kinder. Und die sind auch nach wie vor zusammen und wie es scheint glücklich. Also in einem dieser Interviews, die ich erwähnt habe, die Fritz vor ein paar Jahren gegeben hat jedenfalls, sagte, er würde alles wieder so machen.
Absolutely. And I'm still married. I'm waiting for my wife to meet me in a half hour. We're going to a little pub like we do every night. And our honeymoon never wore off.
Und für Fritz und Suzanne ist das damals wirklich ein guter Tausch. Wahrscheinlich sogar die große Liebe. Für Marilyn ist es so, die bleibt nach der ganzen Tauscherfahrung erstmal alleine. Und Mike, das ist so derjenige, der am meisten an der ganzen Geschichte zu knabbern hat. 1977 erzählt er einem Reporter, dass sein Leben eigentlich die letzten Jahre ein Albtraum war. Karriere weg, Frau weg, Kinder weg, dass er mit Depressionen zu kämpfen hatte und dass es alles erst besser geworden ist, seit er zu Gott gefunden hat.
Eine verrückte Idee, die einen zu Gott führt und drei Leute eigentlich gar nicht mal so unglücklich zurücklässt in der 100 zum Thema verrückte Ideen. Danke, Monika Ahrens.
Bitteschön.
Das war sie, die Radio Wissen, die Sendung über verrückte Ideen. Ich mache das jetzt einfach. Und eine ganz konventionelle Idee von mir ist es jetzt nochmal kurz, Danke zu sagen an alle, die mitgemacht haben, an Anna Kohn und Markus Dichmann für die Geschichte von Larry Lawnchair Walters. An Lia Sudermann und die Story vom Forensikausbruch. Danke an Monika Ahrens und die Geschichte, wie zwei Yankee-Pitcher ihr Leben getauscht haben. Niloufar Elhami und Julia Rosch hatten die Redaktion. Susanne Sitzler online. Nastja Schwabska hatte die Technik. Danke dafür. Den nächsten Podcast hört ihr schon wieder am Freitag. In der nächsten 100 geht es dann um die Leidenschaft rund ums Essen und ums Kochen. Bis dahin, Stefan Beuting sagt Tschüss.
Die Radio Wissen 100.
Okay, evidently I lost my glasses.
Ich habe anscheinend meine Brille verloren.
Mark, come down, you gotta come down if you can.
Du musst runterkommen, wenn du nicht sehen kannst. Du musst runterkommen.
Ich habe meine andere Brille, ich kann perfekt sehen. Mach dir keine Sorgen, alles ist wirklich okay.
Als wir das Stück über Larry aufgenommen haben, haben wir uns einfach so totgelacht, weil die beiden, die das Audio-File overgevoiced haben, also die deutsche Version eingesprochen haben, Julia Rosch und Dominik Schottner, das einfach so gut gemacht haben mit den Charakteren. Die eine war wirklich panisch vor Angst auf dem Boden und Dominik hat das so gut gesprochen, dass der Larry da oben in dem Stuhl sitzt und völlig ruhig ist. Und Larry ist mir einfach so ans Herz gewachsen während dieser Produktion auch nochmal. Dieser Mut und diese bekloppte Idee, die dieser Typ gehabt hat. Und ja, ich bin froh, dass ich seine Geschichte erzählen konnte.
Ich habe mich ja beschäftigt mit dem Familienpartnertausch von Mike Kekich und Fritz Petersen und ich fand es erstmal total ungewöhnlich und krass, dass sie das gemacht haben. Und dann ist mir während der Recherche eingefallen, dass es in meiner eigenen Familie eigentlich auch so einen Fall gab, dass da zwei Ehepaare in Urlaub gefahren sind, dann in einer anderen Kombi wiedergekommen sind und das hat auch funktioniert und irgendwie haben wir das alle irgendwann auch vergessen und es ist ja auch scheißegal, wie man seinen Partner kennengelernt hat und so ungewöhnlich ist es nicht und ich glaube, es hilft auch, wenn man nicht die gesamte US-Sportpresse am Hacken hat, die das immer wieder rauskramen, die Geschichte.
Die Radio Wissen 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.